Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir alle stehen heute unter dem Eindruck eines verheerenden und mörderischen Bombenanschlags in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft in Kabul. Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten den Opfern dieses Anschlags und ihren Familien.
Augenzeugen berichten von einer Explosion wie ein Erdbeben. Bei einem Bombenanschlag im hochgesicherten Diplomatenviertel von Kabul sind mindestens 80 Menschen getötet worden, über 350 wurden verletzt. Der Anschlag, die Konsequenzen und die ungelösten Probleme in Afghanistan, das ist unser Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Afghanistan ist von einem der schwersten Anschläge seit Jahren erschüttert worden, kurz nach Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan. Die Bombe war offenbar in einem Tanklaster versteckt. Sie explodierte mitten im Berufsverkehr in der sogenannten Hochsicherheitszone im Zentrum der Hauptstadt, 100 Meter von der deutschen Botschaft entfernt. Die Druckwelle war kilometerweit zu spüren. Mehr als 50 Fahrzeuge wurden zerstört oder beschädigt. Über dem Anschlagsort stieg dicker schwarzer Rauch auf.
Die Explosion war so stark, dass mein Laden jetzt schwer beschädigt ist. Wir mussten einen unserer Mitarbeiter ins Krankenhaus bringen. So eine heftige Explosion habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ich saß am Schreibtisch, dann hörte ich einen fürchterlichen Knall und dann wurde ich auch schon bewusstlos. Ein paar Minuten später, als ich die Augen wieder öffnen konnte, lag ich am Boden. Überall war Blut.
Welches Ziel die Attentäter mit ihrem fahrbaren Sprengsatz hatten, ist unklar, genauso wer für das verheerende Attentat verantwortlich ist. Der Anschlag zeigt aber, selbst Botschaftsangehörige hinter meterhohen Mauern und Explosionsschutzwänden sind nicht sicher. Eigentlich sollte es heute Abend eine neue Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber in das sichere Herkunftsland Afghanistan geben. Das Bundesinnenministerium hat den Flug gestrichen. Allerdings nicht wegen Sicherheitsbedenken, nicht, weil in Kabul seit Jahresanfang bei 8 großen Anschlägen knapp 200 Menschen getötet wurden, sondern aus organisatorischen Gründen, so Innenminister Thomas de Maizière.
Nach dem Anschlag in Kabul gibt es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft Wichtigeres zu tun als diese organisatorische Maßnahme.
Der abgesagte Flug soll in ein paar Tagen nachgeholt werden, denn grundsätzlich soll wie bisher in das Land abgeschoben werden. Der CDU-Politiker Armin Schuster sagte im Deutschlandfunk, es gebe auch gar keinen Grund, das zu ändern.
Wir haben unsere Soldaten dort, wir haben unsere Beamten des Auswärtigen Amtes dort und Flüchtlingshelfer. Solange wir die nicht abziehen, denke ich, muss man auch über Abschiebungen nach Afghanistan weiter reden. Und ich gehe davon aus, dass wir machen im Moment einen Flug pro Monat, dass wir das fortsetzen werden.
Zynisch finden Menschenrechtsorganisationen. In ihren Augen werden bei den Asylverfahren die aktuellen Informationen zur gefährlichen Lage in Afghanistan nicht berücksichtigt. Schon seit längerem fordern sie einen sofortigen Abschiebestopp. Und jetzt noch lauter.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Diskussion über Abschiebungen wird auch im Netz geführt. Luisa Boos ärgert sich und twittert: Jeder weiß, dass Afghanistan kein sicheres Herkunftsland ist. Nicht erst seit heute. Ein sofortiger Abschiebestopp wäre konsequent. Stefan Meyer schreibt bei tagesschau.de: Schlimm mit anzusehen, was nach 16 Jahren Krieg gegen den Terror aus Ländern wie Afghanistan, Irak, Syrien oder Libyen gemacht wurde. Praktisch Failed States, totales Chaos. Es gibt auch viel Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags. Chris Thomas twittert: Nur weil es weit weg ist, heißt es nicht, dass es weniger tragisch ist. Ibtisam Ahmed schreibt: Tödliche Anschläge in Bagdad und Kabul während des Ramadans. Wir müssen Liebe und Mitgefühl für alle Opfer zeigen, nicht bloß für die, die in ein bestimmtes Muster passen. Rivat schreibt bei tagesschau.de: Es ist fast schon erschreckend, wie gleichgültig ich solche Meldungen aufnehme. Egal ob Paris, Manchester oder eben Kabul, so etwas kann mich einfach nicht mehr schocken. Bayern Dödel schreibt: Wenn schon die deutsche Botschaft, die stark gesichert ist, von einem Anschlag getroffen wird, wie gefährdet ist dann die normale Bevölkerung, die diesen Schutz nicht hat?
Was sonst noch wichtig war?
Donald Trump will noch nicht verraten, ob die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen kommen. Der Tweet von Trump dazu hatte einen Grund. Ein Online-Portal hatte gemeldet, dass die USA das Abkommen definitiv verlassen werden und beruft sich auf zwei enge Vertraute. Es gehe nur noch um das Wie, nicht mehr um das Ob. Überraschend wäre das nicht. Schon im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, aus dem Klimaschutzabkommen auszusteigen. Das Abkommen koste Jobs und der Klimawandel sei sowieso nicht erwiesen. Deshalb werde er da nicht mitmachen.
Not with me, folks.
Die EU hat auf die Berichte schon reagiert, und zwar mit Trotz, sagt unser Brüssel-Korrespondent Sebastian Schöbel.
dann halt ohne euch. So kann man die ersten Reaktionen der EU auf Trumps Ausstieg aus dem Klimaabkommen von Paris zusammenfassen. Energiekommissar Maros Šefčovič, der den Vertrag im Namen der EU unterschrieben hat, gab in Brüssel bekannt, die Entscheidung der US-Regierung sei bedauerlich, aber das würde den Kurs der Menschheit nicht verändern. Die EU jedenfalls habe keinen Plan B, so Šefčovič. Es gäbe ja auch keinen Planeten B.
Was passiert nach dem Tod mit dem Facebook-Konto? Klar, die Daten bleiben auf den Servern, aber haben auch Angehörige Anspruch auf das Profil? Nein, meint das oberste Berliner Gericht und hat die Klage einer Mutter abgewiesen. Sie wollte nach dem Tod ihrer 15-jährigen Tochter Zugriff auf den Facebook-Account, in der Hoffnung, in den Chats und Nachrichten mehr über die Todesumstände zu erfahren, zum Beispiel, ob Mobbing eine Rolle spielte. Die Login-Daten waren bekannt, das Profil ist aber im sogenannten Gedenkzustand, das heißt, Familie und Freunde können weiter in die Timeline posten, alles andere bleibt aber gesperrt. Facebook weigert sich, das Profil freizugeben und beruft sich auf den Datenschutz. Das Gericht hat jetzt entschieden, jeder Chat und jede Nachricht ist vom Fernmeldegeheimnis geschützt und das ist wichtiger als das Erbrecht. Damit die Eltern Zugang bekommen, müsste jeder einzelne Kontakt der Tochter zustimmen, das ist aber bisher nicht passiert. Den Vorschlag des Gerichts, die Namen in den Chats zu schwärzen, lehnte Facebook ab. Es ist das erste Verfahren dieser Art, aber wohl nicht das letzte Urteil. Davon geht auch das Gericht aus, sagt Sprecherin Annette Gabriel.
Der Senat hat zusätzlich darauf hingewiesen, dass hier auch Grundrechte eine Rolle spielen, da das Fernmeldegeheimnis auch im Grundgesetz geschützt ist. Und insofern wäre es nicht auszuschließen, dass es sogar noch bis zum Bundesverfassungsgericht gehen könnte.
Der Bundeswehrsoldat Franco A. ist als syrischer Flüchtling anerkannt worden, obwohl er kein Wort Arabisch spricht. Als Konsequenz aus dem Fall des terrorverdächtigen Oberleutnants soll das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jetzt Zehntausende positive Asylentscheidungen früher überprüfen als geplant. Das hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière angekündigt. Eine interne Stichprobenkontrolle hatte ergeben, dass es zwar keinen zweiten Fall wie den von Franco A. gibt, aber viele andere Probleme, vor allem bei der Dokumentation.
Man kann aus diesen Mängeln der Dokumentation nicht schließen auf eine in der Sache falsche Entscheidung, denn es ist einfach nur nicht die Begründung für die positive Entscheidung genügend aufgeschrieben worden.
Für den SPD-Politiker Burkhard Lischka wirft das allerdings Fragen auf.
Sollte sich das bestätigen, dass wir es hier mit Fehlerquoten von 40% zu tun haben, dann wird sich der Minister schon die Frage stellen lassen, inwieweit hat er sich in den letzten Monaten eigentlich um das BAMF gekümmert? Und ist das nicht ein Problem auch für die innere Sicherheit?
Was noch wichtig wird.
Nach den letzten Begegnungen mit US-Präsident Donald Trump schütteln die Europäer immer noch die Köpfe. Niemand weiß, wie es mit dem europäisch-amerikanischen Verhältnis weitergehen soll. Wie passend, dass da gleich ein neuer Bewerber vor der Tür steht, der sehr gerne kräftig investieren möchte. Nach dem Motto, wenn es mit Trump nicht klappt, dann vielleicht mit den Chinesen. Chinas Regierungschef Li ist ab morgen zu Gast bei der EU in Brüssel. Schon seit einigen Wochen geben sich beide Seiten sichtlich Mühe, gute Stimmung zu verbreiten. Der EU-China-Gipfel soll jetzt zeigen, während sich die USA abschotten, treiben China und die EU die Globalisierung voran. Seit fast 20 Jahren gibt es Streit um diese zwei Sekunden. Produzent Moses Pelham hat den Beat ungefragt aus einem Titel von Kraftwerk gesampelt und als Loop für einen Hip-Hop-Song mit Sabrina Setlur benutzt. Nach Landgericht und Oberlandesgericht hatte der Bundesgerichtshof entschieden, Copy und Paste einfach so, das geht nicht, der Setlur-Song darf nicht mehr verkauft werden. Das Verfassungsgericht hat das Urteil dann letztes Jahr kassiert, weil es findet, ein generelles Sampling-Verbot, das geht zu weit.
Die fremde Tonsequenz war nur sekundenkurz. Sie führte offensichtlich zur Gestaltung eines gänzlich neuen und eigenständigen Kunstwerks.
Sprich, in diesem Fall, Kunstfreiheit schlägt Urheberrecht. Moses Pelham war damals sehr erleichtert, denn sonst wäre es das ja auch gewesen mit dem Genre Hip-Hop.
Ich bin sehr erleichtert, ich bin mit dem Urteil sehr glücklich. Wie gesagt, ich glaube, dass es für die Fortentwicklung der Kunst ein sehr, sehr wichtiges Urteil ist.
Der Fall ging zurück zum Bundesgerichtshof und der wird jetzt morgen seine neue Entscheidung zum alten Streit verkünden. Das letzte Urteil zum Sampling wird es aber wohl nicht sein. Gut möglich, dass das Ganze vor dem Europäischen Gerichtshof landet, denn auch auf EU-Ebene gibt es ein Urheberrecht. Sollte das passieren, dürfte der Streit um die zwei Sekunden noch ein paar Jahre länger dauern.
Und sonst in der Welt?
Menschenhandel, Sklaverei und sexueller Missbrauch sind in Indien ein großes Problem. Offiziellen Statistiken zufolge Demzufolge wurden letztes Jahr fast 20.000 Frauen und Mädchen als Sexsklavinnen verkauft. Ein Anstieg von 25% gegenüber dem Jahr davor. Eine Stiftung geht davon aus, dass in Indien insgesamt mehr als 18 Millionen Menschen als Sklaven in Bordellen, auf Feldern und in Fabriken arbeiten. Die indische My Choices Stiftung versucht jetzt mit Hilfe von Big Data gegen den Menschenhandel vorzugehen. Sie wertet die offiziellen Statistiken des Landes aus und berücksichtigt dabei Faktoren wie Bildungsstand, Gesundheit, Armutsrisiko und Arbeitsmöglichkeiten. In Dörfern, die bei dieser Analyse besonders schlecht abschneiden, werden dann Aufklärungskampagnen gestartet. Amnesty International sieht die Versammlungsfreiheit in Frankreich in Gefahr. Die Menschenrechtler werfen dem Land vor, den Ausnahmezustand, der seit Ende 2015 gilt, zu missbrauchen. Amnesty berichtet, dass seitdem mehr als 150 Verbote gegen öffentliche Versammlungen erlassen wurden. Fast 600 Menschen sei außerdem die Teilnahme an Demos gegen eine umstrittene Arbeitsmarktreform verboten worden. Außerdem wirft Amnesty der französischen Polizei vor, bei Protesten zu hart einzuschreiten. Gegen friedliche Demonstranten seien Schlagstöcke, Gummigeschosse und Tränengas eingesetzt worden.
Wissensnachrichten.
Nach dem Aufstehen ein Anti-Aging-Serum, tagsüber die Augenfältchencreme und vor dem Schlafengehen eine Schneealgen-Nachtcreme. Ja, all das kann man sich gegen fiese Falten auf die Haut schmieren, in der Hoffnung, dass sie weggehen. Forscher aus den USA sagen jetzt, sie haben möglicherweise das ganz große Ding in Sachen Anti-Aging entdeckt, und zwar Methylenblau. Tobias Jopke aus den Wissensnachrichten, du hast natürlich keine Probleme mit Falten, das klingt aber trotzdem alles erstmal nach einem Farbstoff und der soll unsere Haut, also die der anderen, jünger machen.
Völlig richtig, Methylenblau, das ist ein Farbstoff, den ein deutscher Chemiker vor fast 150 Jahren entwickelt hat. Der dient auch als pH-Indikator, um rauszufinden, wie sauer oder basisch eine Flüssigkeit ist. In der Medizin wurde er schon bei Chemotherapien eingesetzt oder gegen Malaria und Alzheimer. Forscher der University of Maryland in den USA, die haben sich jetzt Methylenblau genauer angeschaut und Tests mit menschlichen Hautzellen gemacht. Die Ergebnisse klingen echt vielversprechend. Die Haut wirkte nach den Tests im Labor deutlich jünger und gesünder.
Okay, das können all die Anti-Aging-Cremes aus der Werbung ja angeblich auch. Was macht denn dieses Methylenblau so besonders?
Also das sorgt dafür, dass in unserer Haut aggressive, reaktive Sauerstoffmoleküle besser abgefangen werden. Das lässt die Hautzellen auch langsamer absterben und beschleunigt die Zellteilung und damit die Verjüngung der Haut. Die Forscher haben auch Tests mit so einer dreidimensionalen Modellhaut gemacht. Und da hat Methylenblau dafür gesorgt, dass Wunden schneller halten und mehr Wasser in der Haut gespeichert wurde. Dadurch wurde sie insgesamt dicker und all das trägt eben dazu bei, dass unsere Haut, auch deine, langanhaltend jünger wirkt.
Ich wollte gerade fragen, klappt das denn bei jedem Menschen, also zum Beispiel auch bei Leuten, die schon älter sind und mehr Falten haben?
Die Forscher sagen ja, sie haben sowohl Hautzellen von Spendern im mittleren Alter getestet, als auch Zellen von über 80-Jährigen.
Okay, jetzt hast du gesagt, Methylenblau ist ja eigentlich ein Farbstoff. Heißt das weniger Falten, aber dafür wird die Haut blau? Und was ist mit Nebenwirkungen? Es muss doch irgendwo einen Haken geben.
Ja, also wenn die Forscher größere Konzentrationen Methylenblau aufgetragen haben, dann wurde die Haut tatsächlich blau, aber erst nach 3 Tagen. Deswegen ist schon mal klar, dass man nicht zu viel davon nehmen darf. Ansonsten hat der Farbstoff die Haut aber so gut wie gar nicht gereizt. Aber es handelt sich natürlich auch nur um erste Tests an isolierten Hautzellen und einem 3D-Modell. Also das muss dermatologisch noch viel genauer untersucht werden. Die Forscher sagen auch, dass ausführlichere Studien nötig sind, wie Methylenblau die genetischen Abläufe in den Hautzellen beeinflusst. Also ob es vielleicht eben doch irgendwelche negativen Effekte gibt.
Okay, überhaupt keine Probleme mit Falten hat jemand anderes. In der Tiefsee ist nach langer Abwesenheit der Fisch ohne Gesicht wieder aufgetaucht.
Ja, das mysteriöse Tier verdankt seinen Namen logischerweise seinem Aussehen. Bei ihm sind keine Augen und keine Nase zu erkennen. Außerdem liegt das Maul des grauen Fisches an der Unterseite. Sein Kopf hat eine Tropfenform, so ein bisschen wie bei einem Oktopus. Forscher haben den Fisch ohne Gesicht bei einer Tiefsee-Expedition vor der Küste Australiens aufgespürt. Zum ersten Mal eben seit mehr als 140 Jahren. Das erste und letzte Mal wurde so ein Fisch ohne Gesicht 1873 vor Papua-Neuguinea beobachtet.
Von einem ganz besonderen Fisch aus der Tiefsee jetzt zu einem besonderen Roboter in Wittenberg. Der segnet die Besucher der Weltausstellung zum 500. Jubiläum der Reformation und so hört er sich an.
Möchten Sie von einer weiblichen oder einer männlichen Stimme gesegnet werden? Geh hin im Frieden Gottes. Möchten Sie den Segen ausdrucken?
Ja, Bless You Too hat ein Gesicht mit Augen und Augenbrauen, einen digital leuchtenden Mund und Arme, die er ausklappen kann, um den jeweiligen Besucher zu segnen. Dann spricht er wahlweise einen ermutigenden oder erneuernden Segen, den man auch ausdrucken und mitnehmen kann. Bless You Too, das ist die Arbeit eines Künstlers und dieser Roboter soll eben provozieren und Diskussionen darüber anregen, was Roboter können und dürfen und ob Gott überhaupt durch einen Roboter segnen kann.
Halleluja. Tobias Jobke, vielen Dank.
Wetter.
Der Abend wird für die meisten sehr angenehm mit Sonne, Wolken und Temperaturen um 24 Grad im Schwarzwald und südlich der Donau. Kann es aber auch in den nächsten Stunden noch Schauer und heftige Gewitter geben. Morgen sieht es im Prinzip aus wie heute bei maximal 20 bis 27 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.